Zum Ausgang für das heutige Thema wollen wir einen Vers aus dem Neuen Testament nehmen, nämlich Offenbarung Kapitel 2, den ersten Teil oder den Vers 4. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es: Aber ich habe gegen oder wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wir wollen hier dieses bekannte Sendschreiben und diesen bekannten Vers dazu benutzen, um in ein Thema uns einzusteigen. Das Thema heißt Herzen gewinnen. Wir wollen an der Gemeinde anhand von Ephesus sehen, in welch schwieriger Situation, wie schwierig das Ganze war. Und die Frage, die sie stellt, wir werden da gleich noch einiges zu hören: Wie komme ich denn da wieder hin, diese erste Liebe zu bekommen? Die Bibel, wir wissen auch hier in den Sendschreiben, werden wir immer wieder, wie auch hier, aufgefordert, Buße zu tun. Aber wie kommt man dahin? In den Sendschreiben schreibt Jesus Christus, der Auferstandene, an die Gemeinden. Das ist uns bekannt. Er macht sie auf Lebenswichtiges in ihren Gemeinden aufmerksam. Er beschreibt die positiven Seiten, er beschreibt das, was zu kritisieren ist, und er gibt einen Ausblick und sagt, was sie tun sollen, um entweder zu verharren oder um den Zustand, in dem sie sind, zu verändern, wo etwas nicht in Ordnung ist. Jesus hält sinnbildlich diese sieben Sterne, diese sieben Gemeinden in seiner Hand. Die Gemeinden damals wie heute auch unsere. Er geht damals wie heute durch die Gemeinden hindurch. Er schaut sich den Kinderdienst an, die Jugendarbeit, den Hauskreis, die Gottesdienste, die Bibelstunden, unsere Herzen, unsere Gedanken, die Familien, unser Berufsleben und so weiter. Jesus kennt uns, wie damals auch die Epheser, durch und durch. Er weiß um die tieferen Schichten deines und meines Lebens. Es sieht auch hier all die Bemühungen und den Einsatz der Gemeinde zu Ephesus. Aber dann diagnostiziert er eine Art Krebs am Herzen dieser Gemeinde. Jesus ruft sie recht deutlich und massiv auf, die Beziehung ihres Herzens zu ihm nicht zu verlieren. Das war die Gefahr. Sie haben die Herzensbeziehung zu Christus verloren. Spricht Jesus auch so zu uns? Ich weiß, wie viel Gutes du getan hast. Aber ich habe das eine gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich, mit welcher Hingabe du dich mir hingegeben hast. Hast du die erste Liebe verloren? Wie Jesus die Frage stellt, in dem Gesamtzusammenhang auch hier dieser Verse in Offenbarung 2, ist es wieder, dass er sie verdammt und sagt, naja, ihr habt Pech gehabt, keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Ist auch nicht auswegslos, wie wir es heute in unserer Welt oft haben, wo es durchaus Menschen gibt, die den Zustand unserer Welt, auch Ungläubige, die scharfsinnig diagnostizieren, dass wir auf den Abgrund zulaufen, aber schlussendlich, das auch ganz interessant zu lesen und zu hören ist, aber es gibt keinen Ausweg. Auch so ist es hier bei Gott nicht. Wie kann es überhaupt passieren, dass diese Gemeinde damals die erste Liebe zu ihm verliert oder dass sie zumindest eingetrübt wird? Vielleicht bist du in deinem Herzen tief enttäuscht von Gott und von Menschen, von den Wegen, die hinter dir liegen, ermattet und ermüdet. Dein anfängliches Feuer, dein Elan, deine Zuversicht, das Forschen mit Freude im Wort Gottes ist erloschen. Damals, da bist du aufgebrochen. Dein Glauben zu Jesus war von einem warmen, liebenden Vertrauen geprägt. Die Jahre vergingen. Es ist still und ruhig um dich geworden. Die Länge trägt die Last. Du hast viele Lasten getragen und bist müde geworden. Du bist älter geworden und warst viel für Gott unterwegs. Aber dein liebendes Vertrauen zu Gott, zu Jesus, wie es einmal da war, ist irgendwie getrübt. Die Tretmühle des Alltags ist sicherlich einer der größten Fallen, diese erste Liebe zu verlieren. Durch den Alltag kommt viel Sand ins Getriebe. Die Sorgen des Alltags nehmen uns gefangen, weil wir nicht mehr so vertrauen und glauben können, wie das vielleicht mal war. Der Glaube ohne Liebe ist tot. Wenn wir keine Liebe haben oder eine getrübte Liebe, können wir nicht recht vertrauen. Wenn wir kein Vertrauen haben, das ist logisch, zu Jesus, dann fressen uns die Sorgen des Alltags auf. Und womit beginnt es? Das versucht Jesus hier der Gemeinde zu Ephesus klar zu machen. Es endet nicht damit, dass die Sorgen auffressen. Es endet nicht automatisch in Laodicea, dass der Zustand plötzlich da ist, sondern es beginnt hier mit dem Verlassen der ersten Liebe. Wenn Jesus keinen Raum mehr hat, ersticken die Sorgen des Alltags uns schnell. Wenn alles immer wichtiger ist oder wichtiger wird als meine Beziehung zu Jesus, dann werden viele Dinge zur Gier. Wohlstand oder andere Dinge des Lebens, die wir aus unserer Gesellschaft heute kennen, müssen nicht schlecht sein. Aber die Frage ist, ob die Dinge dich haben oder ob du die Dinge hast. Wie sind die Prioritäten in deinem und meinem Leben gesetzt? Was nimmt mein Herz gefangen? Die Frage der ersten Liebe und der Liebe zu Jesus, der Nachfolge, alles, was damit zusammenhängt, das wird in unseren Herzen entschieden. Denken wir nur an diesen Salomo, diesen großen Mann Gottes, diesen König der Weisheit, dem Gott Weisheit und Reichtum gegeben hat, dass wir, wenn wir das nachlesen, bis heute wirklich tief beeindruckt und erstaunt sind. Von ihm heißt es, dass er viele Frauen hatte. Und in 1. Könige 11, Vers 2 heißt es am Ende, und an diesen hing Salomo mit Liebe. Der hing mit Liebe an der Sünde. Und 1. Könige 11, Vers 3 lesen wir, dass diese Frauen dann sein Herz geneigt haben als Folge zum Götzendienst. Hier ist ein Mann, der von Gott alle Segnungen hatte. Der Segnungen hatte, die wir uns vielleicht alle schon gewünscht haben. Diese Weisheit, ein Volk, eine Gemeinde zu führen. Dieser Reichtum, um damit umgehen und leben zu können. Faszinierend. Und so sehen wir es aber auch in unserem Alltag. Wir haben durch Jesus Christus alle himmlischen Segnungen, die wir uns irgend vorstellen können. Und die Problematik sind, unsere Herzen hängen nicht auch oft unsere Herzen mit Liebe an der Sünde? In 1. Petrus 1, Vers 22, dem Neuen Testament, da werden wir aufgefordert, unsere Seelen zu reinigen und zu lieben einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Auch hier das Herz wieder. Eine Entscheidung, die in unserem Herzen fällt. Wir sollen lieben einander mit Inbrunst in unseren Herzen oder von ganzem Herzen her. Dann fordert der Petrus uns in Kapitel 3, Vers 15 auf, dass wir uns heiligen sollen. Heiligt Christus den Herrn, wo? In euren Herzen. Das ist das, wo schlussendlich die Entscheidung fällt, was in unserem Leben getan oder wie unser Leben aussieht, auch in der Nachfolge Jesu oder auch nicht. Wir stehen jetzt vor dieser Situation hier in Ephesus. Wir sehen Gott, der klar diagnostiziert hat den Krebs am Herzen dieser Gemeinde. Ihr habt die erste Liebe verlassen, der sie auffordert zur Buße. Und jetzt ist ja die Frage, wie hat Christus die Herzen der Menschen gewonnen? Damals, als er hier auf der Erde war und uns ein Vorbild hinterlassen. Wie gewinnen wir, wenn auch wir zu dieser Diagnose bei uns selber oder bei anderen kommen? Wie gewinnen wir die Herzen dieser Geschwister, oder wie lassen auch wir uns von Christus gewinnen, um wieder dahin zu kommen, dass wir in unseren Herzen nicht wie ein Salomo, und wir alle haben einen Punkt wie Salomo, der vielleicht sicherlich nicht so extrem ist, weil wir nicht die Möglichkeit haben, es wie ein Salomo auszuleben, aber diese Liebe zur Sünde, um loszulassen, um dahin zu kommen, wo Petrus uns auffordert, gerade in dieser letzten Zeit einander mit Inbrunst zu lieben, und uns zu heiligen in unseren Herzen. Daher wollen wir uns heute Morgen damit beschäftigen, wie geht Jesus mit Menschen um ihre Herzen zu gewinnen. In diesem ganzen Zusammenhang der ersten Liebe, der Heiligung und vieler Dinge, die man dort erwähnen kann, da taucht immer wieder ein Spruch, bin in letzter Zeit öfters damit konfrontiert worden, auf die Sünde hassen, den Sünder lieben. Wir hören ihn, wie gesagt, oft. Und auch mir ist bis vor kurzer Zeit so gegangen, dass man diesen Satz wohl eher unreflektiert bejaht. Im ersten Blick scheint das Motto von dem Hass auf die Sünde und von der Liebe zum Sünder eine geradezu geniale Kurzfassung der biblischen Botschaft vom heiligen und doch barmherzigen Gott zu sein. Man könnte sagen, das Evangelium für die Gläubigen und aber auch für den Umgang miteinander in einem Satz. Wenn es oft darum geht, dass eine Person, ein Bruder, eine Schwester Probleme haben oder in Sünde leben, dann wird das auf diese kurz und griffige Formel gebracht, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Je mehr ich mich mit dieser Aussage auseinandergesetzt habe, desto größer, auch in dem Zusammenhang, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen, kommt mir die Frage, ob dieser Satz wirklich so, wie er gesagt wird, stimmt. Ich frage mich, ob wir als Gemeinde Jesu nicht in der Bestrebung, Position zu beziehen gegen den Zeitgeist, den wir so sehr fürchten, gerade deswegen uns oft es passiert, dass wir die eigentliche Rolle der Nachfolge Jesu verlassen. Zunächst einmal denke ich, wenn wir diesen Satz genauer untersuchen, dann sehen wir, dass er sehr haarspalterisch ist. Es klingt zwar irgendwie griffig, aber im praktischen Leben ist das überhaupt möglich, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Wie soll ich einem Menschen in seinem Leben unmissverständlich klar machen, dass ich ihn liebe und seine Sünde hasse, wenn ich zu jemandem hingehe, der ungläubig ist und sage, hör mal zu, bist ein netter Kerl, ich hab dich lieb, aber dein Leben ist ganz furchtbar gottlos. Das kommt relativ häufig schwierig an. Auch Geschwister, wenn ich Probleme habe mit Geschwistern, die mir irgendwie zu nahe treten oder mit denen ich irgendwie nicht zurechtkomme, dann von einer zu sagen, okay, ich habe in meinem Herzen ein Problem, weil ich das nicht gutheiße, was sie tun, aber habe sie trotzdem lieb, das ist ganz schwierig. Die Sünde hassen den Sünder lieben, ein strapazierter Leitspruch. Denken wir einmal sorgfältig nach, bevor wir das nächste Mal so etwas sagen. Denn egal, was wir damit meinen mögen, die beiden Worte, die unüberhörbar in diesem Spruch sind, sind Hass und Sünde. Es gibt eine ganze Menge Sünde in meinem Leben, die hassenswert ist. Aber wenn mir irgendjemand sagt, dass er meine Sünde hasst, dann hat man schnell den Eindruck, dass meine ganze Person abgelehnt wird. Wir wissen oft gar nicht so genau, weil wir selber mit der Sünde verbunden sind, wie bringen wir denn Sünde und Sünder auseinander? Leider sind oft diejenigen, die das auch deutlich rüberbringen, oft überhaupt nicht merken, wie hart sie mit anderen umgehen. Erst wenn sie selber einmal auf irgendeinem Punkt in ihrem Leben herausfallen aus dem, was als Gebote und ungeschriebene Gesetze angesehen wird, und an eigenen Leib erfahren, was Ausgrenzung bedeutet, da merken sie, wie wenig hilfreich es ist, zu sagen, ich hasse die Sünde an dir. Die zweite Frage ist aber noch viel wichtiger und wir nähern uns immer mehr unserem Thema, ist dieser Satz, die Sünde hassen, den Sünder lieben, wirklich biblisch. Was vermittelt uns die Bibel eigentlich in diesem Zusammenhang im Umgang miteinander? Natürlich ist es eindeutig klar, dass wir Alten sowie Neuen Testamentes drastische Worte von der Seite Gottes gegenüber der Sünde finden. Die Bibel redet im Alten Testament vom Gräuel gegen Gott durch gewisse Sünden. Sie redet vom Abscheu Gottes gegen Sünde grundsätzlich. Wir lösen von tödlichen Strafgerichten Gottes an seinem Volk, wenn sie in der Sünde waren. Wir lesen vom Zorn Gottes gegen Menschen oder gegen sein Volk. Doch interessant, und das fasst die Bibel zusammen, Jesaja 54, Vers 8, im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr. Nur einen Augenblick und dann ist wieder da, im Wesen Gottes ist der Platz für das Erbarmen wieder neu da. Nur ein Augenblick zürnt Gott, lehnt Gott ab, verabscheut Gott. Heute Morgen steht nicht die Heiligkeit Gottes zur Diskussion. Auch nicht, dass wir uns für unser Verhalten vor Gott verantworten müssen. Von einem aber lesen wir erstaunlich wenig in der Bibel, vom Hass Gottes gegen irgendetwas oder gegen Menschen. Man muss schon ein wenig suchen, um diese Aussagen im Alten und Neuen Testament zu finden. Zum Beispiel Psalm 31, Vers 7. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Oder Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wenn wir ansonsten die Konkordanz durchblättern oder die Konkordanz im Computer durchblättern, dann sehen wir, dass das Wort Hass immer wieder vorkommt, ohne Frage. Aber offensichtlich eher im Zusammenhang fast immer mit Menschen steht, die sich untereinander irgendwie hassen. Aber nicht mit Gott gegen Menschen. Selbst wo wir diesen Willen Gottes sehen, die Sünde auszurotten, nämlich bei der sogenannten Sintflut oder Sündflut, wie es alte Übersetzungen übersetzen, lesen wir interessanterweise nichts vom Hass Gottes auf die Menschen, sondern wir lesen 1. Mose 8, Vers 5 und 6, dass Gott sah, dass die Schlechtigkeit der Menschen zunahm, dass alle Sinnen und Trachten ihrer Herzen böse war und es tat weh in seinem Herzen oder es schmerzte in sein Herz hinein, können wir auch übersetzen. Das war die Reaktion Gottes. Die biblischen Autoren Alten wie Neuen Testaments scheinen eher eine Scheu darüber zu haben, von einem Hass Gottes zu reden. Vielleicht tun auch wir manchmal besser, mit einer Wendung, mit der die Bibel sehr behutsam und sparsam umgeht, weniger verschwenderisch zu sein. Nun, es ist immer hilfreich, wie die Lehrer in der Bibel ihre Lehrsätze selber praktisch in ihrem Leben umgesetzt haben. Und wer sitzt eine größere Autorität als unser Jesus Christus selber? Am Ende seines Lebens sagt er Johannes 13, Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie auch ich euch getan habe. Und das bezog er sicherlich nicht nur auf die im Johannes 13, wo er, nachdem er das sagt, vorangegangene Fußwaschung bei dem Abendmahl, sondern dieses Beispiel, damit meint er sein ganzes Leben. Er bezog es auf den Umgang der Jünger untereinander. Hat Jesus in seinem Umgang mit Menschen, Jüngern und Nichtjüngern vorgelegt, die Sünde an dem geliebten Sünder zu hassen? Hass ist sicherlich nicht das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn wir nach Jesus gefragt werden oder der Jesus nachdenken. Und selbst wenn ein Mensch noch so wenig über Jesus weiß, das Wort Hass bringt er meistens nicht sofort mit ihm in Zusammenhang. Vielleicht fragen wir erstmal, worin äußert sich Hass? Er kann unter anderem sehr leidenschaftlich geführt sein, harte Worte oder sich in harten Handlungen äußern, bis hin zum Mord. Jesus hat auch ganz klare, deutliche Worte nicht gescheut. Aber gegen wen haben sich die klaren und deutlichen Worte Jesu gerichtet? Gegen die klassischen Sünden dieser Zeit damals, gegen wiederholte sexuelle Verfehlungen, gegen Korruption, Vaterlandsverrat und Kriminalität. Es befanden sich genügend Prostituierte und Zöllner in seiner Gesellschaft. Er hat hier immer wieder Anlass dafür gehabt, diese Sünden öffentlich anzuprangern. In Lukas, In dem Kapitel 15 beginnt es damit, dass sich zahlreiche Zöllner und Sünder ihm Jesus nähern. Und im Blick auf sie erzählt Jesus das dann Gleichnis von der Freude, verloren Gegangenes wiederzufinden. Der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt den mit Schande beladenen Heimkehrer ohne den leisesten Vorwurf willkommen. Dieser frisch aus dem Schweinestall kommende Mensch, der wahrlich einen befleckten Rock hatte, bevor irgendwas der Vater macht und ihn verändert oder ihm einen neuen Rock gibt oder ihn waschen lässt, schließt er ihn in den Sohn in die Arme und küsst ihn voller Liebe, ohne ein Wort des Abscheus. Er nimmt ihn so, wie er ist, stinkend und runtergekommen. Er drückt ihn an sich. Wie wenig mögen wir hier vom Hass auf die Sünde bei Gott erkennen. Dennoch hören wir aus dem Munde Jesu diese Worte, wie er manche Schlangenbrut nennt. Bis dahin gehen Söhne der Hölle, Matthäus 23. Er sagt auch, dass wer Gott ein Greuel ist, Lukas 16. Wir sehen ihn in eine Räuberhöhle den Tempel eindringen, die er eine Räuberhöhle nennt, und die Menschen mit der Peitsche hinauszutreiben, Markus 11 und Johannes 2. Aber was geißelt Jesus hier im wahrsten Sinne des Wortes? Es waren ausgerechnet die Frommen, denen da sein Zorn galt, denen er Scheinheiligkeit vorwarf und hinter Gesetzestreue versteckte Egozentrik oder Egoismus, Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit. Ihm drohte er für ihre versteckte Habgier. Will man überhaupt vom Hass Jesu reden, so entlud er sich über jene, die den Sündern den Zugang zu Gott versperren wollten, die sich gerechter als andere hielten und glaubten, letztendlich ein Urteil über Gut und Böse fällen zu können. Warum sagt Jesus den Sündern, die sich ihm näherten, nicht klarer, ich liebe euch, aber die Sünde, die ihr tut, verurteile ich? Lief er nicht manchmal sogar Gefahr, könnten wir sagen, dass er manches nicht direkt angesprochen hat, dass die Einzelnen das als Absegnung ihrer Taten sehen müssten? Vielleicht wusste aber auch Jesus viel besser als seine Nachfolger, dass die Botschaft an einen Menschen, du bist nur exklusiv, also ohne deine Sünde geliebt, letztendlich den ganzen Menschen ausschließt, weil die Sünde, sie macht uns schlussendlich, und das ist ja das Tragische, deswegen müssen wir überhaupt erlöst werden. Sie gehört zu uns. Gerne wird darauf hingewiesen, dass Jesus schließlich die Dinge gesagt habe, wie gehe hin und sündige nicht mehr. Wenn wir das näher untersuchen, ist es eher erstaunlich, wie ausgesprochen selten Jesus solche Aufforderungen bringt. Gerade zweimal, Johannes 5,14 und Johannes 8,11. Überliefern uns das die Evangelien. Obwohl Jesus ist auch ununterbrochen Menschen begegnet, bei denen diese Bemerkung mehr als passend gewesen wäre. Vor allen Dingen, ein Beispiel herausnehmend, der offensichtlichen Sünderin, die man bei frischem Ehebruch ertappt hatte. Mögen die Worte, gehe hin und sündige nicht mehr, eher als Verheißung eines neu geschenkten Lebens in ihren Ohren geklungen haben als Zurechtweisung. Von Hass, scharfer Ablehnung oder Verurteilung ihres Tun kann ich im Umgang mit Jesus gerade bei dieser Frau nichts entdecken. So wollen wir noch einmal auf eine Geschichte zu sprechen bekommen, die häufig dafür herangezogen wird, welchen Wert Jesus darauf legt, in Gesprächen mit Menschen die Sünde beim Namen zu nennen und Menschen klar zu demonstrieren, wo ihr Leben falsch lag. Ich spreche von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau, diese Samariterin, die vermutlich wegen ihres anrüchigen Lebenswandels isoliert war von der Dorfgemeinschaft und deswegen in einsamer, heißer Mittagsstunde, als normal kein Mensch gearbeitet hat, zum Wasserschöpfen kommt. Sie wird von Jesus angesprochen. Gib mir zu trinken. Johannes Evangelium Kapitel 4. Jesus überspringt damit alle Konventionen dieser damaligen, alle Verhaltensregeln der damaligen Zeit. Wenn er als jüdischer Rabbi sich in eine damals hochverfängliche Situation begibt, alleine mit einer Frau zu reden, Das galt als anstößig, alleine mit einer Frau, dann noch mit einer Samariterin und dann noch mit einer, die scheinbar eine stadtbekannte Sünderin war. Also das war eine Katastrophe. Jesus weiß längst um ihre Lebenssituation, weil er der Sohn Gottes ist. Er beginnt interessanterweise das Gespräch auch nicht aus einer geistlich-moralischen Überlegenheit heraus, sondern quasi von unten als Bittsteller. Gib mir zu trinken. Dieser Schritt auf sie zu löst Verwunderung bei dieser Frau aus. Wie kannst du als Jude eine Samariterin A überhaupt ansprechen, B dann auch noch um etwas bitten, in dem Fall um Wasser? Wahrscheinlich neugierig geworden, lässt sie sich in ein Gespräch verwickeln. Ausgerechnet der Letzten aus dem ganzen Dorf bietet Jesus dann die höchste Gabe an, lebendiges Wasser des ewigen Lebens. Erst danach lenkt er die Rede auf die problematische Lebenssituation. Aber wie behutsam. Geradezu beiläufig tut er das, dass wir darauf viel, viel lernen können. Seine Aufforderung, gehe hin, hole deinen Mann, ist alles andere als ein uneingeschränktes Festnageln auf die Sünde. Sondern Jesus geht jetzt hier wieder auf die Verhaltensregeln, wie man so schön sagt, auf die Konvention der damaligen Zeit an, weil ihr einsames Gespräch unter vier Augen damals, wie gesagt, unschicklich und zweideutig galt. Er lässt damit, indem er sie bittet, hole deinen Mann, der Frau jede Möglichkeit zum Rückzug. Sie hätte ja sagen können, mein Mann, der ist auf Reisen, auf dem Feld oder, naja, an theologischen Fragen nicht wirklich interessiert. Als Jesus dann auf ihr kleinlautes Ich habe keinen Mann antwortet, steckt viel mehr dahinter, als ihr einfach auf den Kopf zuzusagen, wie ihr Lebenswandel aussieht. Jesus sagt, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du die Wahrheit gesagt. Hier klingt das ganze Elend dieser Frau mit an. Die bittere Wahrheit, die dahinter liegt. Denn nach damaligem Recht im Orient war es nicht die Frau, die einen Mann durch Scheidung verlassen konnte. 5 Männer waren es, 5, die diese Frau bereits weggeschickt hatten. Wie bitter. Und der 6. fand es noch nicht mal mehr nötig, sie zu heiraten. Zumindest nicht offiziell. Die Frau spürte, dieser Mann, von dem sie auch sagte, der ist ein Prophet, der hat mich völlig durchschaut. Und obwohl er sie völlig durchschaut hatte, mehr als die Menschen in der Dorfgemeinschaft, die sie ausschlossen, war er nicht dabei, sie in die Ecke zu drängen. Er war nicht dabei, sie seelisch nackt auszuziehen und mit den Fingern auf sie zu zeigen. Dieser Schutzraum, den Jesus Christus dieser Frau hier eröffnet, macht es ihr überhaupt erst möglich, später auch den eigenen Anteil an der Schuld an ihrer Lebenssituation offen zuzugeben. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, sagt sie dann in Vers 29 von Johannes 4. Was folgt nun? Ein ernstlich ermahnendes, seelsorgerisches Gespräch? Ein umfassendes Sündenbekenntnis? Nichts dergleichen. Jesus unternimmt nichts dagegen, dass die Frau mehr nicht an sich herankommen lassen mag und das Gespräch auf andere Themen lenkt. Er blockiert ihre weiteren Fragen nicht damit, erst einmal müsse sie jetzt ihre Sünde bereinigen. Er sagt kein Wort mehr dazu. Das Gespräch nimmt dann den typischen Verlauf, wie wir im Johannesevangelium öfters kennen. Der Jesus sagt göttliche Wahrheiten, die Frau sagt irgendetwas, antwortet etwas Menschliches darauf und scheinbar kommen die beiden Dinge nicht zusammen. Aber dann sagt Jesus zu ihr, glaube mir, Frau. Und er vermag dadurch eine Brücke zu ihrem inneren Wesen zu schlagen. Und schließlich offenbart er sich ihr, dieser Frau, als Messias in einer so direkten Art und Weise, wie wir es im Neuen Testament im Leben Jesu so eigentlich nicht noch einmal oder kaum wiederfinden. Er sagt, ich bin der Messias, der mit dir redet. Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten in dem Prozess angeklagt haben, da hat er nicht mehr viel zu gesagt. Da hat er nur kurz gesagt, ich bin's. Aber er sagt hier, ich bin der Messias. Der Messias redet mit dir, dem wandelnden Dorfskandal. Haben wir eigentlich bemerkt, dass der Jesus in diesem ganzen Gespräch kein Wort von Sünde und Schuld spricht? Die Wörter Hurerei, Unzucht, Ehebruch nicht einmal in den Mund genommen hat? Auch nichts von schlecht, falsch und böse sagte? Sondern ihre Situation quasi kommentarlos beschrieb? Wo ist bitte hier der Jesus, der die Sünde hasst? Der Jesus, er tut eins, er gewinnt das Vertrauen. Und weil er das Vertrauen dieser Frau gewinnt, steht ihr eigenes Leben ihr plötzlich komplett vor Augen. Und erlebt sie eine völlige Veränderung, auch wenn wir darüber nichts lesen. Aber dadurch wird sie ins Licht gestellt mit ihrer ganzen Schuld und Sünde, die sie auch hat, weil sie weiß, ich bin in Liebe angenommen. Er verurteilt mich nicht wegen dem, was ich tue und wegen dem, was ich bin. Und er redet ihr gegenüber sogar von Anbetung, von wahrer Anbetern, die der Vater sucht. Er redet von ihr, vom Messias, von all diesen Dingen. Er teilt hier dieser Frau tiefe geistliche Wahrheiten mit, nicht nur, was im Wort Gottes jetzt niedergeschrieben ist und dass wir heute den prophetischen Dimensionen dieser Worte erkennen, sondern er redet hier mit dieser Frau. Und er sagt es zuerst einmal dieser Frau, weil er weiß, es findet Widerklang in ihrem Herzen, trotz der Schuld und der Sünde. Gerade die Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen zeigt, dass der konkrete Verstoß, die konkrete Sünde für Jesus hier nicht im Vordergrund steht, sondern der Mensch mit seiner ganzen Geschichte. Jesus weiß, dass es den Menschen an sich nicht gibt, dem man versichern kann, dass man ihn liebt, während man gleichzeitig sein Leben völlig zerpflückt. Der Mensch und wir sind immer verstrickt in mehr oder weniger schuld- und sündhaftes Handeln, sei es als Täter, als Opfer oder als beides. Darum trennt Jesus in seiner Liebe zum Sünder dessen Leben nicht ab, sondern seine Liebe umschließt uns mit Haut und Haaren. Heißt das nun, Jesus nimmt die Sünde nicht ernst oder liebt sie vielleicht sogar? Nein, das sei ferne, würde Paulus sagen. Aber das Gegenteil davon, die Sünde zu lieben, ist bei Jesus scheinbar nicht die Sünde zu hassen, in der Weise, wie wir es oft tun. Sondern was ist das Gegenteil? Was ist das, was Jesus tut? Er trägt die Sünde. Er leidet an ihr. Er erleidet sie letztendlich selber dort auf Golgatha. So sehr trägt und litt Jesus an der Sünde, dass er den höchsten Preis dafür überhaupt zahlte, den es gibt. Er gab dafür sein Leben und sein Blut. Darum ist Jesus, man kann fast sagen, solch ein merkwürdiger, eigentlich ein ganz normaler Arzt, weil er nicht vornehmlich seine Finger in die Wunden legt und Salz hineinstreut, sondern weil er sich selbst die Wunde zufügt, die uns heilt. Seine Striemen, seine Verletzungen sind zu unserem Heil, sein Tod ist zu unserem Heil geworden. Das tat er nicht nur einmalig am Kreuz auf Golgatha oder bei unserer Errettung, sondern auch in der Begegnung mit Menschen lässt er diese Wesensart immer wieder erkennen. Tastete Jesus sein Verhalten sorgfältig ab, um nur ja genügend Distanz zu den Sünden der Menschen, gläubig oder ungläubig, zu demonstrieren? Im Gegenteil, zum Unmut der Frommen, der Pharisäer und Schriftgelehrten saß er mitten unter ihnen am Tisch und erteilte ihr Leben. Er lebte 30 Jahre als Zimmermann, ohne dass die Bibel groß uns etwas über diese Zeit mitteilt. Der hat täglich die Sünden, Schwächen und Fehler der Menschen miterlebt. In keinem persönlichen Gespräch sehen wir ihn ständig neue mahnende Worte zu immer denselben Verstößen auffahren oder einschüchternde Schriftzitate aufzulisten. Und da, wo er Verfehlung anspricht, tut er es ausgerechnet umso taktvoller und indirekter. Je tiefer der Betreffende darin verwickelt ist, sucht er in aller Regel dafür einen geschützten und persönlichen Raum wie bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Man denke nur an das Gespräch mit Petrus nach der Auferstehung, in dem dieser die Vergebung für seine dreifache Verleugnung erfährt. Ohne dass das Wort Verleugnung in dem Gespräch ein einziges Mal fällt. Der Petrus kommt nicht zu Jesus und Jesus sagt, na Junge, wie war es denn, du hast mich damals verleugnet? Schon bitter, ne? Das macht er nicht. Aber er stellt den Petrus in einer Weise ins Licht, dass der Petrus am Ende dieses Gespräches wirklich völlig zerbrochen ist. Und er erkennen muss, dass er noch nicht mal in der Lage ist, aus sich selber heraus den Herrn Jesus zu lieben, obwohl er es wollte. So tief kommt er runter. Kein Vorwurf. Und trotzdem wissen wir, dreimal verleugnet, dreimal fragt ihn der Jesus, hast du mich lieb, um ihn wiederherzustellen? Jesus ist der Erneuerer. All diese Dinge schließen Änderungen, Erneuerungen bei Sünde keineswegs aus, eher mit ein. Das Erstaunliche aber bei Jesus bleibt, dass er die Erneuerung, die Veränderung des Lebens nicht zu die Bedingung, nicht als Bedingung zur Annahme für Menschen gemacht hat. Weder für Ungläubige, die sich bekehren, noch für uns, die wir Christus im Herzen haben. Er hat uns erkauft. Und was meint ihr, als der Jesus auf Golgatha hing? Das wird mir, wenn ich über mein Leben nachdenke, immer wieder bewusst. Der Jesus hat mich gerettet, obwohl er wusste, was ich als Gläubiger alles an Sünden tun werde. Das hat er vorher gewusst. Er hat mich trotzdem angenommen. Und das hat er mit uns allen getan. Er hat uns erkauft. Damit nimmt er alles, was an uns haftet, mit in Kauf. Und schließt es in seine Liebe mit ein. So lange, bis der tatsächliche Zeitpunkt zur Veränderung gekommen sein mag, den wir als Menschen beim anderen gerne sehr schnell hätten. Aber wir wollen doch oft, dass die Geschwister sich so verändern, wie wir sie gerne hätten. Wissen wir überhaupt, dass der Jesus das von ihnen auch so möchte? Mancher Makel in unserem Leben verändert sich vielleicht auch nie, so bitter das klingen mag. Denn wer von uns wollte behaupten, dass er bereits vollkommen in die Ewigkeit eingeht? Wie furchtbar wenig ist davon übrig geblieben in uns Christen, die wir immer wieder glauben, das Entscheidende sei die sogenannte Rechtsgläubigkeit und die Zustimmung zur christlichen Lehre und Moral, anstatt zu wandeln, Johannes 2, Vers 6, wie er gewandelt ist. Schauen wir hinein in die Geschichte des Hiob. Ich bereite ihn gerade für die Ferienbibelschule vor. Da sagt Elihu über Gott, in dem Zustand, als Hiob und seine Freunde dann langsam dabei waren, zurechtgebracht zu werden, etwas über Gott, was mich jetzt sehr beschäftigt hat in den Tagen der Vorbereitung. Hiob 36, Vers 5. Siehe, Gott ist mächtig. Und doch verachtet oder verwirft er niemand. Mächtig an Kraft des Verstandes. Gott ist groß. Gott ist der Schöpfer. Er ist so viel mächtiger als wir, dass wir das mit Worten überhaupt nicht beschreiben können. Der Abstand zwischen uns und Gott, der ist so, uns fehlen die Worte dafür. Wir wissen es aber aus dem Wort Gottes heraus. Und hier auch gegenüber den Freunden vom Hiob, einem Hiob, der dann selber sich verstiegen hat, zu sagen, ich bin gerecht. Den hätte Gott wegpusten können mit seinen drei Freunden, ohne große Anstrengungen. Aber obwohl er mächtig ist und dass Gott mächtig ist, ist keine Frage. Darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Er ist allmächtig, sagt die Bibel hier. Er verachtet oder verwirft niemanden. Wir meinen oft, dass wir mächtig sind, dass wir Erkenntnis haben. Wir nutzen es, habe auch mein Herz schon mehr als einmal dabei erwischt, aus, um andere zu verachten. Dafür hat uns der Jesus nicht den Heiligen Geist oder die Erkenntnis im Wort Gottes gegeben, dass wenn wir im Wort Gottes lesen, uns Dinge bewusst werden, dass wir den anderen dann verachten. Da läuft irgendetwas schief. Und wenn Gott es nicht tut, wenn er die Freunde und den Hiob hier nicht verachtet hat, wenn der Jesus die Frau am Jakobsbrunnen nicht verachtet hat, den verlorenen Sohn oder wen immer wir meinen, dann dürfen wir das auch nicht. Spüren wir, warum dieser Jesus auf Menschen eine so ungeheure Anziehungskraft hatte? Sie sagen ja, unsere Lehre, sagt das Volk damals, sie predigen, das mag zwar richtig sein, aber das ist kraftlos. Aber dieser hat Worte des Lebens voller Kraft. Spüren wir, warum Jesus auf Menschen eine so ungeheure Anziehungskraft hatte? Gerade auf Menschen, die im krassen Gegensatz zur Stagnation in vielen der Gemeinden heutzutage steht. Der Jesus, er hat die Menschen angezogen. Und er sagt in Matthäus 11, Vers 25, sagt der Jesus selber, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Den Schöpfer Gott preist er, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Und du hast es Unmündigen geoffenbart. Wir preisen ihn, dass er sich Unmündigen geoffenbart hat, Schwachen, Blinden und Toren. Das sind wir. Was für ein Gott. Er ist wahrhaftig mächtig und groß. Und wenn wir den Kreis wieder schließen wollen, aus Johannes Kapitel 2, dass Gott wieder diese Gemeinde hatte, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben, hat er gleichzeitig versucht, ihre Herzen zu gewinnen, wie in all den Beispielen, die wir gehört haben. Mögen wir daraus lernen, im Umgang untereinander, um uns gegenseitig neu zu ermutigen und zu gewinnen, hin zu dieser ersten Liebe zu kommen. Lassen wir uns vom Herrn Jesus selber überwältigen, ganz neu sein Wesen kennenzulernen. Er bietet uns einen geschützten Raum. Wir können zu ihm kommen, so wie wir sind. Er liebt uns mit all unseren Macken und Sünden. Wir dürfen zu ihm kommen und in sein Licht stellen. Er möchte uns die Dinge der Sünde dann nehmen, damit wir in sein Wesen verändert werden. Schließen möchte ich mit Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Amen.